freue mich, hier zu sein. Schöne Grüße aus der FEG in Böblingen. Vorgestellt bin ich ja jetzt schon fast ins Detail. Also Familie und Bayern, das ist ja schon wesentliche Teile meines Lebens. Ich freue mich, heute bei euch zu sein und zu predigen. Letztens bin ich mit dem Auto gefahren und denk noch ans leckere Mittagessen. Ah, das war richtig lecker. Und jetzt noch dieser coole Song im Radio. Mir geht's gut. Aus dem Augenwinkel sehe ich so einen Radfahrer kurz vor mir auf dem Gehweg und der biegt plötzlich ab auf den Zebrastreifen genau vor mir vors Auto. Ich bremse und bin froh, puh, hab's noch gerade geschafft, ihn nicht erwischt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie mir passiert, denn auf einmal knallt es hinten laut. Aber die Erkenntnis sickert dann doch relativ schnell durch. Auffahrunfall, ich steige aus und begegne dem Auffahrer. Und ich glaube, es ist so ziemlich der beste Unfallverursacher, den man sich vorstellen kann. Weil er nimmt die Schuld auf sich, er bestreitet nichts und die Schuldfrage ist schnell geklärt. So eindeutig wie in dieser Situation geht es nicht immer zu. Habt ihr vielleicht schon selber erlebt, mancher Unfall führt zu ewigen Rechtsstreitigkeiten, da steht dann Aussage gegen Aussage, da wird das Gericht eingeschaltet und es wird auf jeden Fall kompliziert, manchmal wird die Schuld geteilt und so weiter und so fort. Wer ist eigentlich schuld? Diese Frage ist oft gar nicht so leicht zu klären. Anfang Februar gab es ein Skandalspiel in der Fußball-Bundesliga, also ihr merkt es, mit dem Fußball ist nicht nur so mal ein bisschen, sondern da interessiere ich mich schon für. Und da hat Red Bull Leipzig gegen Borussia Dortmund gespielt. Und rund um dieses Spiel herum gab es regelrechte Hetzjagden auf die Leipzig-Fans. Und Hintergrund ist, dass dieses Fußballprojekt ziemlich umstritten ist. Da gibt es ein paar Investoren und der Dietrich Mateschitz, der Red Bull-Geschäftsführer, hat das so mit vielen Millionen aus dem Boden gestampft. Und die ganzen Traditionsfans sagen, was ist denn das für eine Mannschaft und so. Und diese Kritik, die entlud sich an diesem Samstag in körperlicher und verbaler Gewalt. Und natürlich sind da einige Schuldige schnell geklärt. Also keiner hat das Recht, mit Gewalt gegen gegnerische Fans vorzugehen. Aber daneben wurde dann heiß diskutiert, wer ist denn noch vielleicht schuld? War die Polizei ausreichend vertreten? Haben die Vereinsverantwortlichen durch das, was sie gesagt haben oder das, was sie nicht gesagt haben, nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gegossen? Hätte das Ganze verhindert werden können? Auch hier merkt man, die Schuldfrage ist nicht leicht zu klären und das könnte man jetzt auf ganz, ganz viele krisenhafte, konflikthafte Situationen ausdehnen. Immer wieder knallt es zwischen Verkehrsteilnehmern, zwischen Fangruppen, zwischen Menschen. Immer wieder werden Menschen aneinander schuldig und verletzen sich gegenseitig und wir sind Teil des Ganzen. Das ist eine bittere Realität in unserem Leben. Wir bleiben einander Dinge schuldig, wir werden aneinander schuldig. Auch wenn wir natürlich grundsätzlich eher die Schuld beim anderen sehen, eine klare Linie so zwischen Gut und Böse, die ist nicht so leicht zu trennen, wie es manchmal in Filmen zu sehen ist. Auch ich würde meine Hände gerne in Unschuld waschen, aber ich kann mich nicht freisprechen. Ich hänge selber tief mit drin und das merke ich spätestens dann immer wieder, wenn ich selbst mit den Leuten, die mir am liebsten sind, nicht so umgehe, wie ich es mir gerne wünschen würde. Meiner Familie, meinen Freunden. Ich schaffe das nicht. Kennt ihr das, wenn man sich gegenüber sich selbst absolut hilflos fühlt? Und wenn du das kennst, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Weil Gott hat es nicht ausgehalten, uns in diesem Zustand zu sehen. Gott spürt, wie wir aneinander leiden, wie wir uns Dinge schuldig bleiben. Er kennt unsere Sehnsucht nach Vergebung. Und er hat gehandelt. Gott sei Dank. Weil alleine kommen wir da definitiv nicht raus. Wir würden oft gerne anders, aber wir schaffen es nicht. Es ist wie eine Gefangenschaft, dass wir merken, wir sind da manchmal Dingen ausgesetzt, die haben wir nicht in der Hand. Und da würden wir gerne anders, aber wir schaffen es nicht. Es ist Fakt, wir haben keine Schuld. Wir haben keine Chance. Schuld ist komplex. Und jeder von uns verstrickt sich darin. Wie gut, dass Gott die Initiative ergriffen hat. In Jesus Christus kam er in die Welt, um uns vor Augen zu führen, dass wir schuldig sind. Und das merken wir immer wieder in der Begegnung mit ihm. Wenn wir ihm im Lobpreis begegnen oder in anderen Situationen, wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, dann gehen uns die Augen auf. Ich bin schuldig. Ich schaff's nicht. Selbst wenn man das manchmal versucht, von sich wegzuhalten, nicht zuzulassen. Es ist Fakt. Und gleichzeitig hat Gott alles dafür getan, um uns von all unserer Schuld zu befreien. Dafür musste Jesus am Kreuz sterben, weil kein Mensch von sich selber sich von seiner Schuld befreien kann. Das kann nur Gott für uns tun. In Kolosser 2, Vers 14 lesen wir, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Was für starke Worte. Gott hat den Schuldschein gelöscht und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft. Die Schuld ist weg. Sie zählt nicht mehr. Nie mehr. Und damit hat Gott die Macht gebrochen, die diese Schuld über uns und unser Leben entfalten möchte und gegen die wir nie etwas ausrichten konnten. In Römer 6, Vers 6 bis 7 steht, was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Die Schuld, die unser Leben so sehr prägt, in der wir alle so sehr verstrickt sind, gegen die wir alle so sehr keine Chance haben, diese Schuld verliert in Jesus Christus ihren Anspruch über unser Leben. Ist gelöscht, fortgeschafft. Du bist frei. Und so prägt Gott ein neues Prinzip, wie wir mit unserer Schuld umgehen können. Nicht wie du mir, so ich dir, kein fauler Kompromiss mit Schwamm drüber Mentalität, sondern ein neues Prinzip, und dieses Prinzip heißt Vergebung. Deshalb bist du frei zu beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Und deshalb bist du auch frei, das zu tun, was wir dann weiter beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung ist möglich. Es ist Gottes Prinzip, das er in unserem Leben in Wirkung setzt. Gott vergibt dir und dadurch gibt er dir auch die himmlische Power, diese Vergebung weiterzugeben an die Menschen, die um dich herum sind, in deine Beziehungen hinein. Gott befähigt dich, dieses Prinzip zu leben. Hört sich super an, oder? Ist doch so schwer zu leben. C.S. Lewis hat mal gesagt, jedermann sagt, dass Vergebung eine tolle Idee sei, bis er jemanden etwas zu vergeben hat. Okay? Eine tolle Idee mit der Vergebung. Das ist auf den Punkt. Super Sache. Wir können vergeben, aber das, was ich hier gerade erlebe, also dafür zählt es nicht. Das ist unvergebbar. Und ich werde euch jetzt im weiteren Verlauf immer wieder hineinschauen lassen in eine der prägendsten Erfahrungen, die ich bisher in meinem Leben mit Schuld und Vergebung gemacht habe. Das hat sich ereignet in meiner Herkunftsfamilie und alles, was ich erzähle, ist mit dieser Familie, vor allen Dingen meinen Eltern, abgestimmt. Ich darf davon erzählen und sie begrüßen das. Ich liege im Bett, 13 Jahre alt. Auf einmal höre ich meine Mutter im Nebenzimmer aufschreien. So habe ich sie noch nie weinen hören. Sie schreit. Ich höre meinen Vater reden, aber meine Mutter ist nicht zu beruhigen. Immer wieder heult meine Mutter auf wie ein verwundetes Tier. Ich traue mich nicht, das Zimmer zu verlassen, ziehe mir die Bettdecke über den Kopf, will nichts mehr hören. Irgendwann ist es vorbei. In den nächsten Tagen ist es anders zwischen meinen Eltern. Meine Mutter weint viel, einmal bittet mich mein Vater, meine Mutter zu umarmen und ich sage nur trotzig, mach das doch selber. Aber er kann nicht. Und so umarme ich schließlich meine Mutter. Jahre später erfahre ich, was in dieser Nacht passiert ist. In dieser Nacht hat mein Vater meiner Mutter gebeichtet, dass er über Jahre eine Affäre mit einer anderen Frau aus der Gemeinde gehabt hat. Eine Familie, mit der wir jahrelang in Urlaub gefahren sind. Eine Familie, mit der wir viele Wochenenden verbracht haben. Was für eine unglaubliche Verletzung für meine Mutter. Was für eine unglaubliche Verletzung auch für unsere Familie. Was für ein Schmerz, den ich in dieser Nacht gehört habe. Und in dieser Situation ist kein Gedanke an Vergebung. Ich wünschte, meine Mutter hätte das nie erleben müssen, aber es ist passiert. So wie es auch uns passiert. Nicht unbedingt das Gleiche, Aber keiner von uns kann sich freisprechen davon, dass in unserem Leben sich solche Dinge ereignen. Jeder von uns wird in seinem Leben verletzt, weil Menschen einander verletzen. Auf der Arbeit, in der Schule, in Familien, in der Nachbarschaft. Und je näher die Leute uns sind, desto mehr weh tut das. Und deshalb kennst du vermutlich auch solche Situationen oder steckst gerade mittendrin. Da tut's so weh, dass überhaupt kein Gedanke an Vergebung ist. Die Emotionen, die du spürst, die gehen in eine völlig andere Richtung. Du willst den anderen bestrafen, leiden sehen. Du möchtest, dass er leidest wie du, willst zurückschlagen. Der soll büßen für das, was er dir angetan hat. Und weißt du was? Du darfst so fühlen. Auch wenn Vergebung immer unser erklärtes Ziel sein muss, deine Gefühle dürfen so sein. Sie sind da. Und deshalb ist der erste Schritt in solchen Situationen nicht direkt Vergebung auszusprechen. Es ist nicht der erste Schritt. Kann es gar nicht sein, weil sich jede Faser deines Körpers dagegen sperrt und was anderes möchte. Die Emotionen in dir lassen es nicht zu, dass du jetzt einfach sagst, okay, ist nicht so schlimm. Ich sage das so deutlich, weil wir Christen manchmal da ein Problem haben. Wenn du im christlichen Kontext aufgewachsen bist, dann hast du vielleicht gelernt, negative Gefühle sind nicht okay. Nein. Wut, Hass, Zorn, Rache, nein. Das darf nicht sein, das darfst du nicht fühlen als Christ. Vergib mal schnell, dann hat sich das schon wieder. Dann wird alles gut. Aber du merkst, überhaupt nichts ist gut. Denn wenn diese Gefühle nicht sein dürfen, dann drückst du sie weg, schluckst sie runter, sprichst eine oberflächliche Vergebung aus, weil man das ja so macht als Christ. Aber es kommt nicht von Herzen. Und was ist das Ergebnis? Du wunderst dich darüber, dass die andere Person, dass du der anderen Person immer noch nicht begegnen kannst, dass wenn du sie siehst, du sie immer noch am liebsten an die Wand klatschen möchtest. Der Schmerz kommt immer wieder hoch. Du hast schnell vergeben, aber nichts ist anders geworden dadurch. Der erste Schritt ist manchmal nicht Vergebung. Zuerst muss da Raum sein, die Gefühle rauszulassen. Am besten in einem geschützten Rahmen. Meine Mutter hat erst zu Hause geweint und geschrien und dann hat sie eine Freundin aufgesucht, wo sie geweint und geschrien hat. Und mit dieser Freundin konnte sie darüber reden und diese Freundin hat sie begleitet, weil sie auch seelsorglich was auf dem Kasten hatte. Willi Weber, eine Seelsorge-Koryphäe in unserem Bund, Freie Evangelischer Gemeinden, hat ein Buch geschrieben, Vergebung geht nicht nur im Kopf. Und da hat er folgenden Satz auch eingebracht. Ein Sprechzimmer soll ein heiliger Ort sein, in dem Schmerzen, Klage, Zorn und Trauer leben und laut werden dürfen. Hiob sagt, das muss heraus. Damit es gehen kann, muss es raus. Es muss raus. In einem Sprechzimmer oder sonst wo, geh in den Wald und drisch auf Bäume ein. Oder nimm dir einen Boxsack. Wichtig ist, nie den wirklichen Verursacher, ja, das geht nicht, das ist nicht erlaubt. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, unter Begleitung und stellvertretend irgendwas zu zerstören. Ja, also kann derjenige dann nochmal gucken, was in Ordnung ist, der einen da begleitet, aber mach was kaputt, wenn dir danach ist. Weil es gibt dieses zu schnell vergeben. Wenn die Gefühle noch eine völlig andere Sprache sprechen, dann müssen wir sie ernst nehmen. Dann müssen diese Gefühle erst raus. Damit es gehen kann, muss es raus. Weil nur so ein Raum überhaupt entstehen kann. Vielleicht erstmal nur ein kleiner Raum, in dem an Vergebung gedacht werden kann. Auch bei meiner Mutter musste dieser Schmerz raus. Und es war gut, dass sie jemanden hatte, wo diese Gefühle sein durften. Wo sie ehrlich sein durfte. Wo sie es nicht versteckt hat und nicht mit sich alleine ausgetragen hat. Und so jemanden brauchen wir in diesen Situationen, der uns nicht in unserem Selbstmitleid bestätigt und nur sagt, der andere ist blöd und so, aber jemanden, bei dem diese Gefühle okay sind, wo wir drüber sprechen können, wo wir nichts verstecken brauchen und der dann irgendwann hilft, auch zu diesem Schritt zu kommen und zu sagen, ich vergebe. Das ist die eine Seite. Vergebung ist nicht der erste Schritt. Aber genauso wie es einen zu schnell vergeben gibt, gibt es manchmal auch einen zu langsam oder gar nicht vergeben wollen. Unsere Gefühle sind ernst zu nehmen, Aber wenn wir deshalb darauf warten, dass sich irgendwann so eine Art Vergebungsgefühl einstellt, dann können wir wahrscheinlich lange warten. Am Anfang steht der Schmerz, aber irgendwann ist Vergebung dran. Als Entscheidung auch manchmal gegen widerstrebende Gefühle. Weil so ganz auslöschen, also bis man dann wartet, bis dann alles friedlich ist und so, das ist auch eine Vorstellung, die sich nicht realisieren lässt. Hört sich vielleicht erstmal widersprüchlich an, aber ist es nicht. Weil wenn wir wirklich Frieden erleben müssen, dann müssen wir vergeben, auch wenn die Gefühle teilweise noch eine andere Sprache sprechen. Willi Weber sagt, dass wir an den Punkt kommen, wo die Gedanken die Gefühle leiten können. Da gibt es dann so einen Dreh- und Angelpunkt, wo die Gefühle nicht mehr diese Macht haben und uns nicht mehr so völlig einnehmen, wo wir anfangen können, im Kopf auch eine Entscheidung zu treffen. Meine Mutter hat sich nach einigen Monaten entschieden, meinem Vater zu vergeben. Für sie war das nicht der Abschluss des Prozesses, aber ein entscheidender Schritt, Frieden zu finden. Auch danach waren noch negative Gefühle da, die waren nicht völlig ausgelöscht und sie brauchte weiter Begleitung. Aber ihre Seele konnte anfangen, heil zu werden. Auch in meinem Dienst als Pastor bin ich schon heftig verletzt worden. Das bleibt nicht aus. Und aufgrund einer besonders heftigen Situation bin ich dann auch mal in Seelsorge, in Beratung gegangen. Und da war zuerst auch Raum für meinen Schmerz. Ich durfte darüber reden, was da passiert ist. Ich durfte meine Gefühle äußern. Aber mein Berater hat mich dann Schritt für Schritt auch zur Vergebung hingeleitet. Und irgendwann habe ich aufgeschrieben, wem ich vergebe und was ich vergebe, ganz konkret. Und habe den Zettel ans Kreuz gebracht. Weg damit. Mein Berater hat dann noch den Ort und das Datum aufgeschrieben und mir zu mir gesagt, es kann sein, dass sich dieser Groll nochmal meldet bei dir, dass es nochmal hochkommt, dass du wieder Hass und Zorn empfindest, aber in diesen Momenten kannst du an diesen Ort zurückkehren. Du hast es festgemacht, hier am Kreuz hast ein Datum und einen Ort, wo du in Gedanken hin zurückkehren kannst. Und es war tatsächlich so. Ich habe vergeben und trotzdem kam später nochmal, dass ich wieder angefangen habe, mich über diese Personen, die mich verletzt haben, diese negativen Gedanken, und dann dreht man sich ganz schnell auch wieder rein in diese Spirale. Und ich konnte es stoppen, weil ich diesen Ort hatte, wo ich Vergebung ausgesprochen habe, wo Vergebung Realität geworden ist. Und wenn du das auch kennst, dass manchmal diese Gedanken wiederkommen, wo du vergeben hast, dann hast du entweder noch nicht den Gefühlen genug Raum gegeben, aber wenn du das getan hast und mit Vergebung ausgesprochen ist, dann hilft es manchmal auch in diesen Situationen zu sagen, Friede sei mit dir. Einfach diese Vergebung nochmal auszusprechen, Friede sei mit dir. Ich habe dir vergeben, ich lasse es nicht zu, dass es mich wieder einholt. Kurzes Zwischenfazit. Gott hat einen neuen Umgang mit Schuld möglich gemacht. Sein Prinzip ist Vergebung. Damit beschenkt Gott uns, weil er unsere Freiheit möchte. Und dieses Prinzip ist so stark, dass wir auch vergeben können und sollen. Und jetzt war es mir erstmal wichtig, im ersten Teil zu sagen, hey, es ist trotzdem so schwer zu vergeben. Es ist und bleibt die herausforderndste Aufgabe unseres Lebens. Ist nicht leicht. Ist ziemlich schwer. Und ich habe auch versucht, einen Weg zu skizzieren, wie auch in schwierigen Situationen, in schwierigen in Verletzungen, die wir erleben, wie trotzdem ein Weg zur Vergebung möglich ist. Im zweiten Teil der Predigt werde ich uns jetzt noch ein bisschen stärker herausfordern. Wir wissen ja jetzt, dass das extrem schwierig ist mit der Vergebung. Und dennoch ist Vergebung keine Option, zu der wir Ja oder Nein sagen können. Darin ist die Bibel ziemlich klar. Es gibt ja manche Fragen, die werden leider nicht so klar beantwortet, wie wir das manchmal gerne hatten, aber da ist die Bibel klipp und klar. Jesus erzählt die Geschichte zum Beispiel von einem Knecht, der bei seinem König unvorstellbar riesige Schulden hat, wird zur Rechenschaft gezogen, fleht um Gnade und tatsächlich, sein König erlässt ihm diese Riesenschuld. Ein Bild dafür, wie Gott uns vergibt. Doch der Knecht, der lernt nichts daraus. Er begegnet unmittelbar danach einem Mitknecht, der ihm einen winzig kleinen Betrag schuldet. Und er zieht ihn zur Rechenschaft. Sein Mitknecht fleht um Gnade, doch der Knecht bleibt knallhart und lässt ihn büßen. Als das dem Herrn des Knechtes zu Ohren kommt, ist er entsetzt. Der Herr lässt ihn zu sich kommen, übergibt ihn den Folterknechten, bis er seine Schuld bezahlt hat. Jesus schließt mit den Worten: So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Im Vaterunser beten wir: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hier steht nicht: Vergib uns unsere Schuld und wir überlegen uns das dann mal, wie wir das mit unseren Schuldigern machen. Steht ein Wie in der Mitte. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dieses Wie ist im Griechischen, das verbindet zwei Teile so in einem Atemzug. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Diese Vergebung, die wir von Gott erbitten, ist gebunden an diese Aktion, die danach steht: Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und direkt nach dem Vaterunser, direkt danach, es gibt ja viele Themen im Vaterunser, aber eins wird nochmal aufgegriffen, das steht: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Aus allen Bitten schiebt Jesus hier nochmal etwas nach zum Thema Vergebung. Und zwar ziemlich deutliche Worte. Noch zwei mehr habe ich, dann ist auch erstmal genug. Epheser 4, 32 geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat. Wieder dieses Wie. Eine Stelle aus den Apokryphen, Luther sagt dazu, gehört nicht zur Heiligen Schrift, aber hilfreich zu lesen. Wer sich rächt, an dem wird sich der Herr wieder rächen und wird ihm seine Sünden auch anrechnen. Vergib deinem Nächsten, was er dir zuleide getan hat, so werden auch dir deine Sünden vergeben, wenn du darum betest. Ein Mensch hält gegen den anderen am Zorn fest und will bei dem Herrn Gnade suchen. Er ist unbarmherzig gegen seinesgleichen und will für seine Sünden bitten. Er ist nur Fleisch und Blut und hält am Zorn fest. Wer will denn ihm seine Sünden vergeben? Es geht in all diesen Stellen nicht darum, dass wir uns diese grundlegende Vergebung von Gott verdienen, die ist uns geschenkt. Aber diese Stellen sind eben an Menschen gerichtet, denen die Vergebung Gottes geschenkt worden ist. Und die Aussage ist überall übereinstimmend: Wenn uns diese Erfahrung nicht verändert, sodass wir auch tatsächlich bereit werden, Vergebung auszusprechen, dann brauchen wir auch nicht selber um Vergebung bitten. Nur wenn wir selber bereit sind zu vergeben, und das tatsächlich tun, dürfen wir weiter um Vergebung Gottes bitten. Ich habe mich lange gefragt, ob ich sowas predigen kann. Mir war das echt so krass. Hat mir Bauchschmerzen gemacht, das hier zu lesen und das zu spüren. Und ich habe dann nochmal meine Seminarunterlagen gewälzt vom Studium und da reingeschaut und was zur Bergpredigt auch gefunden. Und da hat mein neutestamentlicher Dozent damals, Wilfried Haubeck, tatsächlich auch gesagt: Wer nicht vergibt, verspielt seine Rettung. Ist nicht Gott, Wilfried Haubeck, aber mein neutestamentlicher Professor ist zu dem gleichen Schluss gekommen, wie diese Stellen es nahelegen. Und es macht deshalb auch überhaupt keinen Sinn, um den heißen Brei herumzureden. Dennoch ist mir wichtig, hier zwischen zwei Extremen zu unterscheiden. Auf der einen Seite stehen die, die nicht vergeben können, aber sich darum bemühen. Da gibt es zum Beispiel Verletzungen, die so in früher Kindheit zugefügt worden sind. Manche Sachen, die einen so tief geprägt und verprägt und kaputt gemacht haben. Missbrauch, Vernachlässigung. All solche Sachen. Das sind Verletzungen, die gehen manchmal so tief rein, dass es extrem schwer ist, hier zur Vergebung zu kommen. Es kann geschehen und dann ist es wunderschön, aber manchmal ist es so tief drin, dass Leute kaum an den Punkt kommen können, Vergebung auszusprechen. Aber sie bemühen sich darum. Auf der anderen Seite gibt es die, die nicht vergeben wollen und sich auch nicht darum bemühen. Zum einen sagt: Nö, das vergebe ich nicht. Und es geht hier bei diesen Stellen eben nicht um Leute aus dem ersten Bereich, sondern Leute, die hier in dem zweiten Extrem leben, nicht vergeben wollen und sich nicht darum bemühen. Wer nicht vergeben will und sich nicht darum bemüht, verspielt seine Rettung. Es ist krass, aber es ist so. Ich habe mich gefragt, warum Gott hier so krass ist, wenn es um Vergebung geht. Warum nimmt Gott das so ernst, wenn wir unversöhnlich miteinander leben, obwohl wir für uns selber Vergebung in Anspruch nehmen? Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir damit gegen das arbeiten, wofür Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Gottes Ziel ist Wiederherstellung, Wiederherstellung der Beziehung zu ihm und damit aber auch Wiederherstellung der Beziehungen von uns Menschen untereinander. Das ist sein Ziel für uns, für unser Leben. Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen. Gott schließt von seiner Seite aus Frieden mit uns, stellt die Beziehung wieder her und er nimmt uns unsere Schuld weg, vergibt uns. Und damit steht nichts mehr zwischen ihm und uns. Aber Gott geht es nicht nur um ihn und dich, um ihn und mich, sondern Gott geht es auch um dich und um mich. Das, was zwischen uns ist. Gott hat den Weg geebnet, damit Beziehungen wieder heil werden können. Genau dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Und deshalb ist das so gravierend. Deshalb ist Gott hier so krass. Deshalb sind diese Stellen so massiv, wenn wir nicht vergeben wollen. Gott hat alles dafür getan, damit christliche Gemeinschaften, der Wendepunkt, die FEG Böblingen, das Gospel Center, damit das Orte werden, von denen eine Gegenwirkung ausgeht. Wo Leute merken, dass hier was anders ist, gegen alle Beziehungslosigkeit, gegen alle Beziehungsunfähigkeit, gegen allen Zerbruch, gegen alle Lieblosigkeit. Jesus sagt in Johannes 13, 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und deshalb ist das so gravierend, wenn wir einander nicht vergeben möchten. Wir stehen dem ultimativen Ziel Gottes im Weg, was er mit dieser Welt hat. Und was er durch uns in dieser Welt realisieren möchte. Und jetzt landen wir mitten in unseren Gemeinden. Ich kenne diese Gemeinde nicht. Vielleicht ist es hier ganz anders. Ja, kann sein. Ich kenne es nur aus vielen anderen Gemeinden so, dass ich merke, wir schaffen es nicht. Diese Gegenwirkung geht nicht von uns aus. Und nochmal, ich weiß, wie schwer das ist. Aber auf der anderen Seite leide ich auch daran und leide auch an mir, dass wir es oft nicht hinbekommen. Ich leide daran, dass diese Gegenwirkung nicht von unseren Gemeinden ausgeht, die Gott durch uns verbreiten möchte. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Befreit, erlöst, miteinander leben. Das ist Gottes Ziel mit uns. Das ist Gottes Ziel für unsere Gemeinschaft. Und was machen wir? Wir gehen einander aus dem Weg. Wir verbittern, wir ziehen uns zurück, wir trennen uns. Und damit möchte ich mich nicht abfinden, weil wir anders können. Jesus hat dieses Prinzip in unserem Leben möglich gemacht. Es ist in Kraft gesetzt. Wir haben die Kraft, wir haben die Möglichkeit, anders zu handeln. Und deshalb habe ich den nächsten Schritt für dich mal überlegt. Der kann unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist dir heute ins Herz gegangen, dass Jesus dich von aller Schuld befreien möchte. Dann lass dich heute befreien. Geh auf jemanden zu und komm ins Gespräch und lass diese Macht der Sünde in deinem Leben brechen. Vielleicht zum allerersten Mal. Komm auf jemanden zu. Ich weiß nicht, gibt's hier Leute nachher? Gebetsdienst gibt's nachher. Da geh hin und lass dich befreien. Jesus möchte Freiheit für dein Leben. Vielleicht stehst du auch gerade in einem Konflikt. Und es tut immer noch weh, vielleicht ist vor langer Zeit was geschehen und es kommt immer wieder hoch. Dann such dir jemanden, wo du diese Schmerzen rauslassen kannst. Das ist wieder der Punkt, den ich am Anfang hatte. Vergebung ist nicht der erste Schritt. Wenn du merkst, da sind diese Schmerzen, auch dann geh auf jemanden zu. Vielleicht erstmal das Gebetsteam, vielleicht ist danach noch was anderes an Begleitung notwendig. Aber bleib mit diesem Schmerz und diesen Gedanken nicht allein. Das war das. Und vielleicht merkst du aber auch, dass du schon viel zu lange daran festhältst, dass jemand an dir schuldig geworden ist. Oder du merkst einfach, es ist dran, selbst um Vergebung zu bitten. Dann mach es heute Morgen. Dann mach es heute Morgen fest. Dann geh heute Morgen auf jemanden zu, wenn er in diesem Raum ist. Es ist überhaupt kein Eingeständnis von Schwäche oder irgendwas Schlimmes, sondern alle freuen sich, wenn hier Leute sich in den Armen liegen und einander Vergebung zusprechen. Oder geh auch zu jemandem hin und mach was fest, wann du diesen Schritt gehen möchtest, wenn dein Gegenüber nicht hier ist. Noch eine kleine Motivation. Wenn du einem Menschen vergibst, lässt du einen Gefangenen frei. Aber dann entdeckst du, dass der wirklich Gefangene du selbst warst. Wenn du einem Menschen vergibst, dann lässt du einen Gefangenen frei, aber dann entdeckst du, dass der wirklich Gefangene du selbst warst. Von Louis Smithes. Willi Weber nennt es einen Akt der Selbstbefreiung, wenn du vergibst. Und deshalb mach dich heute Morgen auf den Weg in die Freiheit. Das kann niemand anders für dich tun. Diesen Schritt kannst nur du selber vollziehen. Zum Abschluss möchte ich euch kurz erzählen noch, wie es mit meinen Eltern weitergegangen ist. Ist ja noch offen. Wenige Monate nach dieser Beichte bekam mein Vater die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Ich war 14 Jahre alt, ältester von drei Geschwistern und ich habe darüber nachgedacht, dass wohl ich bald der Mann im Haus sein werde. Aber Gott hat es anders gemacht, hat es gut gemacht. Und ich denke, es waren viele Dinge, die dazu beigetragen haben, dass meine Eltern auch heute noch zusammen sind. Ich habe meine Mutter gefragt, warum sie meinen Vater nicht verlassen hat. War echt so ein Arschloch, ja. Aber sie hat gesagt, ich habe diesen Mann so sehr geliebt. Konnte es nicht verstehen, aber sie hat es gesagt, ich habe diesen Mann so sehr geliebt. Ihre Liebe zu ihm war scheinbar so stark, dass sie trotz dieser Entscheidung die Kraft hatte, erstmal da zu bleiben. Und ganz wichtig war für sie eben auch diese willentliche Entscheidung irgendwann zu sagen, ich vergebe diesem Mann, meinem Mann, was er mir angetan hat. Und so schwer diese Krebskrankheit dann auch gewesen ist, sie hat im Rückblick geholfen, meine Eltern wieder neu zusammenzuschweißen, weil sie was anderes hatten, was sie zusammen dann geteilt und durchstanden haben. Und es ist heute stärker als jemals zuvor. Also so verliebt, wie ich meine Eltern danach erlebt habe, habe ich es zuvor nicht oft erlebt. Und als Teenie war mir das dann manchmal echt auch ein bisschen peinlich. Muss es jetzt sein und so? Aber heute führen meine Eltern tatsächlich Ehekurse gemeinsam durch. Und dadurch sind sie für mich endgültig im Olymp meiner Vorbilder gelandet. Auch mein Vater, ja. Das war auch ein Prozess, dass ich ihm vergebe. Also heute ist er kein, was ich eben gesagt habe, mehr für mich. Ich bin dankbar, dass er auch dran geblieben ist und uns nicht hat sitzen lassen. Vor wenigen Jahren hat Gott das Ganze dann noch gekrönt. Das war dann auch noch mal unglaublich. Wir haben ein Versöhnungsfest mit der Familie der Frau gefeiert, mit der mein Vater meine Mutter betrogen hat. Ich kann euch nicht beschreiben, was das für ein Knaller gewesen ist. Es war emotional und fröhlich, einfach eine ganz besondere Situation. Und ich möchte das markieren auch hier als etwas Außergewöhnliches. Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass das so gekommen ist. Dass selbst Versöhnung noch möglich geworden ist, dass man ein Miteinander wieder gefunden hat. Und auch christliche Ehen scheitern. Das kann manchmal sein. Und auch im Scheitern ist trotzdem dann auch irgendwie Vergebung möglich. Ich möchte einfach nur sagen, es ist nicht das, was wir immer erwarten können. Aber wir dürfen auch dafür beten und dafür kämpfen, weil es das gibt. Und das möchte ich eben heute auch mal sagen. Es gibt das, dass Gott Vergebung möglich macht, neues Miteinander möglich macht und diese Vergebung ganz real greifbar auch in Versöhnung wird. Und deshalb für dich nochmal die Schritte, die möchte ich dich jetzt einen Moment eingeblendet lassen. Wir hören ein Instrumental und ich möchte euch einfach ermutigen, nutzt die Chance, euch während des nächsten Songs auf den Weg in die Freiheit zu machen. Amen.